Schwestern und Brüder, jetzt kurz vor der Weihnachtszeit, nicht der Adventszeit, sondern der Weihnachtszeit, könnte es sein, dass Sie sich schon auf eine Filmreihe freuen, die eben ganz häufig um die Weihnachtstage herum gezeigt wird, die Sissi-Filme. Ganz unterschiedliche Filme, die Schicksalsjahre, die Jugendjahre, die unterschiedlichen Jahre von Sissi. Und manch einer ist ganz begeistert über diese Fernsehreihe oder diese Filmreihe, weil eben so bunt und so opulent und so eindrucksvoll von Königen und Kaisern die Rede ist. Und vielleicht erinnern Sie sich auch schon jetzt daran, dass es eine Krönungsszene gibt, die Krönung von Sissi und Franz Josef zu Königin und König von Ungarn. Bunt, feierlich, begeisternd, toll, großartig wird da die Krönung dargestellt. Und wenn man sich diese Filme anschaut, ist es auch ganz beeindruckend, so mitzukriegen, was so ein König, was so ein Kaiser denn alles kann. Eigentlich alles kann er machen, eine Unterschrift und es ist geregelt. Und dann feiern wir heute das Hochfest Christkönig. Oh, anders. Kein Mensch von uns wird sich vorstellen können, dass Jesus von Nazareth in dieser Filmkulisse von Sissi zum König gekrönt würde. Und die Eigenwilligkeit liegt nicht nur darin, sondern auch in der Wirklichkeit, wann denn dieses Fest überhaupt in den Kalender der katholischen Kirche hineingekommen ist. Papst Pius XI. Hat 1925 beschlossen, dass es dieses Fest geben soll. Christ König. In einer Zeit, liebe Schwestern, liebe Brüder, wo es mit den Königreichen, mit den Monarchien nach dem Ersten Weltkrieg in weiten Bereichen entweder vollständig vorbei war oder die Monarchien ihre Bedeutung verloren haben. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, in einer Zeit der Revolution, in einer Zeit, wo sich demokratische Wirklichkeiten langsam Bahn brachen und Demokratien vorsichtig entstanden und ihre ersten Gehversuche auch hier in unserer Wirklichkeit gemacht haben. Und da dieses scheinbar völlig anachronistische Fest Christus der König, vollständig aus der Zeit herausgefallen. Es heißt, dass Pius XI. Einen ganz besonderen Grund dafür gesehen hat, Christus den König in solch einem Hochfest zu feiern. Es heißt, dass es ihm darum ging, dass in Zeiten des Umbruchs, der großen Veränderungen, der Unterschiedlichkeiten wirklich der Blick auf den einen König geworfen werden sollte, der über allen Staatsformen und Wirklichkeiten steht, nämlich Jesus, den Christus, Gottes Sohn. Und heute? Wenn wir uns heute Gedanken über Könige oder über Herrscher machen, da mag es so sein, dass Könige eher Marionettenkönige sind und protokollarische Wirklichkeiten haben. Und Herrscher, das ist eher so eine Wirklichkeit, da muss man Angst haben. Das sind die, die über andere herrschen und einfach tun und lassen, was sie wollen, ohne zu fragen, wem denn das vielleicht noch gut tun könnte. Da macht es dann noch einmal Sinn, einen Blick auf die Offenbarung zu werfen, die wir eben als Lesungstext vorgetragen bekommen haben. Wenn wir ganz ehrlich sind, im ersten Teil auch so eine opulente Herrschereinführung mit großartigen Worten, mit tollen Gesten. Der Herrscher, der Könige wird uns vorgestellt. Manchmal könnte man meinen, das sei der Ideengeber für die Sissi-Krönung in der Sendungsreihe, in der Filmreihe gewesen. Aber dann kommt etwas ganz Außergewöhnliches in diesem alten Text heraus. Der so eindrücklich in die Mitte gestellte Herrscher über alle Könige, der tut eine großartige Sache. Da heißt es dann, er liebt uns. Da heißt es nicht, er herrscht über uns und er weiß genau, wie alles geht und er weiß, was wir tun müssen, was wir lassen müssen. Nein, dieser Herrscher, er liebt uns. Und damit haben wir einen Gegensatz im Herrschersein, im Königsein. Solch ein König, solch ein Herrscher aus unseren Hintergedanken ist oft einer, vor dem die Untertanen Angst haben müssen, weil sie keine Macht mehr haben, weil dieser Herrscher über sie herrscht und sie fürchten ihn. Und Jesus, das ist der König, der uns liebt. Jesus, liebe Schwestern, liebe Brüder, das ist der König, der, wie wir es eben gerade im Evangelium gehört haben, nicht mit einer goldenen Krone gekrönt wird, sondern der mit einer Dornenkrone, wie wir es auch hier in der Nikolauskirche an dem großen Kreuz über dem Altar sehen können, gekrönt worden ist. Ein ganz anderer König. Ein König, dessen Macht die Liebe ist. Das heißt also, liebe Schwestern, liebe Brüder, wir feiern an diesem letzten Sonntag im Jahreskreis unseres liturgischen Kalenders das Hochfest des machtvollen Königs, der durch Liebe herrscht. Und damit, liebe Schwestern, liebe Brüder, ist er uns ein Vorbild. Er ist ein Vorbild dafür, wie wir mit Macht umgehen sollen. Machtvoller König, der mit Liebe herrscht. Und das heißt, jede Macht, und Macht ist nicht automatisch schlecht, jede Macht muss kontrolliert werden, muss angeschaut werden. Denn so wenig Macht automatisch schlecht ist, so ist Macht auch nicht automatisch gut. Aber liebende Macht, und zwar eine Macht, die dem anderen dient, das ist eine Macht, die den Menschen dient und die gut ist. Und damit haben wir ein Vorbild im wahrsten Sinn des Wortes. Wir alle müssen da, wo wir mächtig sind, unsere Macht kontrollieren und betrachten. Und liebe Schwestern, liebe Brüder, jeder, der hier sitzt, hat Macht. Den Geschwistern gegenüber, den Eltern, den Kindern, den Großeltern, dem Ehepartner, den Kolleginnen, Kollegen oder vielen Mitarbeitenden, mit denen man unterwegs ist. Ganz unterschiedlich ist das mit der Macht, aber jeder und jede von uns hat Macht. Und Macht anzuschauen tut in der Kirche gut, gerade in Zeiten des so offenbar werdenden sexuellen Missbrauchs in unserer Kirche. Macht und Machtstrukturen anzuschauen. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Dramatik für so viele hundert Kinder und Jugendlichen, die geschehen ist und scheinbar leider immer noch geschieht, damit zu tun hat, wie die Machtstrukturen in unserer Kirche sind. Wie auch Macht in unserer Kirche missbraucht worden ist und missbraucht wird. Ich bin, liebe Schwestern, liebe Brüder, fest davon überzeugt, um dem zu begegnen, müssen wir auf die Macht in der Kirche schauen. Ganz unterschiedlich, je nachdem, wo wir da auch sind. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es auch in unserer Kirche eine bis ins Mark hineingehende Machtverteilung in dem Sinne geben muss, dass es nun wirklich dort eine Gewaltenteilung geben muss. Und es braucht nicht nur eine Gewaltenteilung in unserer Kirche, so theologisch man das andere immer begründen kann, so wichtig ist Gewaltenteilung wirklich zu überlegen und in Kraft zu setzen, so wichtig wird es auch sein, dass überall da, wo auch in unserer Kirche Macht ausgeübt wird, es Menschen gibt, Gruppen gibt, die völlig unabhängig von dem, was Kirche ist, kontrollieren, wie Macht ausgeübt wird und ob die Macht dem Beispiel des liebenden Königs Jesus von Nazareth denn da überhaupt noch entspricht. Und ein weiterer Punkt, von dem ich fest davon überzeugt bin, dass in der Vergangenheit immer wieder Macht missbraucht worden ist, das ist die für manche oder die meisten Menschen, es ist der Bereich der völlig verquerten Sexualmoral unserer Kirche. Manch eine von Ihnen wird in der eigenen Lebensgeschichte darunter gelitten haben, dass Männer, manchmal auch Frauen, aber meist Männer der Kirche, bis ins Kleinste und Privateste hinein ihre Macht ausüben wollten, um ihnen zu sagen, wie sie leben müssen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Ich denke, es ist mehr als richtig, was Franz Josef Overbeck, der Bischof von Essen, in seinem Bistum kürzlich sagt. Es geht nun darum, ganz ehrlich die Erkenntnisse von Biologie, Psychologie und Medizin zu betrachten, um darüber eine ganz andere Wertung von Sexualität, eine positive Wertung von Sexualität auch in unserer Kirche füllen zu können. Und ich bin persönlich fest davon überzeugt, dass ein wichtiger Punkt darin liegt, all die Menschen liebevoll und ehrlich und ohne Wertung anzuschauen, die gleichgeschlechtlich miteinander leben und eine Verantwortung füreinander übernehmen, die auf Dauer wie auch andersgeschlechtliche Beziehungen es leben wollen und sollen, auf Dauer aufeinander schauen und voll Verantwortung, voll Liebe miteinander leben. Unsere eigenen Rollen zu sehen in diesem Machtgefüge, aber eben auch als Kirche, als Institution zu sehen, wo wir Macht falsch, wo wir Macht sündhaft eingesetzt haben. Denn das verbirgt sich dahinter, wenn kürzlich ein deutscher Bischof davon sprach, dass die Kirche ja in Teilen als Täterorganisation zu bezeichnen sein müsste. Liebe Schwestern, liebe Brüder, und das Vorbild all dieser Themen ist Christus, der König, der machtvoll und voll Liebe handelt. Christus, der machtvolle, liebende König. Und dieser machtvolle, liebende König, der nimmt die Menschen am Rand, die Kleinen, die nicht alleine für sich alles sorgen und klären können, der nimmt diese Menschen ganz besonders in den Blick. Er nimmt sie in den Blick und gibt uns damit das unendlich große Vorbild, dass wir Opfern und Betroffenen des Machtmissbrauchs, eben auch ganz besonders des sexuellen Machtmissbrauchs, Ansehen geben müssen. Sie ansehen, sie wahrnehmen, ihnen Ansehen geben und ihnen Möglichkeiten zum Leben zu geben, was ihnen in der Vergangenheit genommen wurde durch den Missbrauch dieser Macht. Gehen wir dem Beispiel Christus, des liebenden Königs, nach, denn er hat einen liebenden Blick und gibt Ansehen. Amen.